Ich bekam kürzlich von einem Studierenden einen Fragebogen zugeschickt, in dem ich für seine Abschlussarbeit zum Untergang des Singleplayer-Spiels Stellung beziehen sollte. Es ging dabei nicht so sehr um die Untersuchung der Frage, ob das Singleplayer-Spiel untergehe, es wurde nach den Gründen gefragt, warum es untergehe. Der Tod des Singleplayer-Games wurde als Tatsache vorausgesetzt. Als Beleg wurden lediglich zwei Überschriften in den einschlägigen Medien angegeben, welche die Todesnachricht verbreitet hatten. Nun, ich bin aus zahlreichen Gründen nicht der Meinung, dass es untergeht. Mehr dazu später. Was mir nur zum wiederholten Male auffiel, nicht nur, dass Medien natürlich viel eher eine Headline verkauft bekommen, in der der Untergang von etwas vor kurzem noch unbesiegbar scheinendem verkündet wird. Nein, dieses Entweder-Oder-Denken scheint sich überall einzuschleichen. Sogar bei meinen Studierenden. Sogar in ihren Abschlussarbeiten, wo es tatsächlich gar nichts verloren hat. Ach, eigentlich haben solche Zuspitzungen fast nirgendwo etwas verloren, aber das erste Opfer der Klickzahlen ist natürlich die Wahrheit. Das ist nichts Neues und eigentlich sollten auch Studierende das schon begriffen haben. Eine Medienüberschrift ist kein Beleg. Interessanterweise spielen sie aber, und das soll mein Thema sein, eine wichtige Rolle dabei, dass ihre Prophezeiungen eigentlich beinahe nie eintreffen. Ich habe in den über 25 Jahren, die ich Spiele mache, schon mindestens 5-mal gelesen, dass der PC stirbt und ebenso häufig, dass er gewonnen hat und die Konsolen sterben. Gerade sterben beide wegen Mobiltelefonen und in ein paar Jahren werden die mobilen Endgeräte auf dem Sterbebett liegen wegen Konsolen und PC. Ich werde gleich erklären, warum. Die Games-Geschichte ist, wenn man den Games-Medien Glauben schenkt, die Geschichte einer fortwährenden Zombie-Apokalypse von Plattformen, die schon längst tot sein müssten und stattdessen immer weiter durch die Gegend marodieren und andere Hardwareformen verspeisen. Alles, was aber jemals wirklich gestorben ist, sind frühere Generationen von anderweitig noch sehr lebendigen Technologien. Haben Sie, verehrte Zuhörer, jedes Mal den Untergang der Menschheit vor Augen, wenn Sie die Todesanzeigen lesen? Nein, ich auch nicht. Die Annoncierten waren in der Regel sehr alt, ihre Zeit einfach gekommen. Keiner kommt hier lebend raus, das ist normal. Aber die Menschheit wird nicht an Überalterung zugrunde gehen. Genauso wenig wie der PC. Dafür ist die Technologie schlicht zu flexibel und der Bedarf an leistungsfähigen stationären Computern zu groß. Was ist nicht schon alles gestorben im Spielmarkt? PC, klar, Konsolen sowieso. Zu lange Spiele und dann zu kurze. Rundenbasierte Strategie, dann die Echtzeit, RPGs, Point-and-Click-Adventure, alle schon gestorben, einige davon mehrfach. Mobile würde alles andere töten, wurde gesagt, um dann selbst zu sterben. Gerade ist es wieder auf Mord aus. Free-to-play kills Retail. Free-to-play erstickt an sich selbst. Minecraft tötet alles andere. Nintendo ist tot und jetzt doch nicht. Sony auch. Entweder überall stehen die Toten wieder auf und es geht zu wie vor dem jüngsten Gericht. Oder die Todesmeldungen sind in der Regel ein wenig übertrieben. Und deshalb stirbt auch das Singleplayer-Game nicht. Es mag Marktanteile verlieren. An zuverlässige Marktdaten zu kommen scheint aber recht aufwendig. Ich habe 30 Minuten mit genau keinem Ergebnis verbracht. Ich mache also was falsch oder die Zahlen sind gut versteckt. Lebe ich eigentlich noch? Google weiß auch das nicht so genau. Aber anzunehmen ist, in einem sich rasant entwickelnden Weltmarkt wachsen Online-Titel offenbar wesentlich schneller als Singleplayer-Games. Wenn letztere überhaupt noch wachsen. Wer genaue Zahlen weiß, der kann sie ja mal im besten Forum der Welt posten. Was ich aber sicher gefunden habe. Mobil wächst weltweit deutlich schneller als Konsolen und PC. Und ausgerechnet jetzt habe ich noch nirgendwo gelesen, dass der PC mal wieder stirbt. Kommt wohl erst noch. Bis dahin also das Singleplayer-Game. Und tatsächlich gibt es gute Gründe, warum Online-Spiele Stand April 2019 den Weltmarkt beherrschen. Sie nehmen ihren Spielern systematisch Zeit für andere Spiele, indem sie die Spieler einem ständigen Leistungsdruck unterwerfen. Entweder mache ich da mit und investiere Season für Season, DLC für DLC meine Zeit, oder all mein Investment vorher wird sehr schnell umsonst gewesen sein, weil andere Spieler gnadenlos an mir vorbeiziehen. Ich muss also bei der Stange bleiben und ein Wiedereinstieg ist oft schwierig und teuer. Hinzu kommt, ich werde in solchen Games in die Community reingezogen, finde da ein Umfeld, das mich nicht nach meinem alles andere als perfekten Aussehen bemisst, nicht an meinem Kontostand, nicht an meinem vielleicht zweifelhaften Körpergeruch. Ich finde sogar, wenn ich einfach ein Arschloch bin, andere Arschlöcher, die das toll finden, dass ich ein Arschloch bin. Nein, das macht diese Spiele nicht automatisch zu Drogen. Aber als Spieler werde ich einer ziemlich ausgebufften Mechanik ausgesetzt, die daraufhin designt wurde, mich möglichst nicht mehr aus dem Spiel oder zumindest immer wieder zurückkehren zu lassen. Wohingegen Singleplayer-Spiele die ja beinahe alle storybasiert sind, mich nach Beendigung der Kampagne wieder dem Alltag aussetzen. Ich kann da höchstens auf einen DLC alle paar Monate hoffen, aber nach einer begrenzten Anzahl Stunden muss ich wieder alleine mit der Realität klarkommen und brauche mich nicht einmal mehr geistig mit der virtuellen Welt auseinanderzusetzen, weil die ist abgeschlossen. Keine Ingame-Community, die mich noch aufhängt, keine Rangliste, kein personalisierter Content, nicht mal ein ungelöstes Problem. Die paar Steam-Achievements können das nicht ausgleichen. Alles also auf Multiplayer? Ist das Singleplayer-Game tatsächlich zum Tode verurteilt, weil es seine Spieler unausweichlich mit der Endlichkeit seines virtuellen Konzepts konfrontieren muss? Tatsache ist, dass diese Entwicklung viel Geld aus der Produktion storylastiger Games nimmt und die Angebote, zumindest im Vollpreissegment, so knapper werden. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich zweifle, dass diese Entwicklung den Tod des narrativ verankerten Singleplayer-Games bedeutet. Ich zweifle, dass diese Entwicklung immer so weitergeht. Ich bezweifle, dass das Multiplayer-Game auf alle Zeiten gesiegt hat. Historisch betrachtet sind Singleplayer-Games eigentlich ohnehin eine Anomalie. Vor dem Computer gab es so gut wie keine Singleplayer-Games. Da war jedes Spiel fast per Definition im Multiplayer. Singleplayer wurde eigentlich erst durch die Technologie des Computers möglich, die gleichzeitig mangels ausreichender Datenrate in der Vernetzung gute Multiplayer-Modi schwieriger machte. Diese technischen Probleme sind gelöst, der heutige Zug zum Multiplayer-Game ist also eine Rückkehr in den erwartbaren Normalzustand. Das bedeutet aber nicht, dass Singleplayer wieder verschwinden wird. Denn auch das Fehlen dieses Modus in der Vorcomputerzeit hatte ja nur technologische Gründe. Sobald diese weggefallen waren, entstand das Singleplayer-Game notwendigerweise, weil es einen Markt dafür gab und diesen Markt wird es weiter geben. Aber mein wichtigstes Argument gegen den Tod des Singleplayer-Games ist, noch nie ist in der Games-Industrie irgendetwas für mehr als ein paar Jahre so geblieben, wie es war. Alles ändert sich ständig, ist im Fluss, ist von sehr volatilen äußeren Randbedingungen abhängig. Nehmen wir als Beispiel mal den weltweiten Mobilmarkt. Warum steigen die Umsätze von mobilen Anwendungen so stark überproportional? Die Antwort ist nicht oder nicht nur in der Vorliebe für mobile Games zu suchen, sondern in der Vorliebe für eine weltweit bezahlbare Plattform. Ich war zweimal im Iran. Dort gibt es 80 Millionen Smartphones, aber nicht mal 1 Million PCs und Konsolen. Die sind im Durchschnittsperser einfach zu teuer. Das gleiche Bild haben wir in Indien und China, die zusammen einen Markt von fast 3 Milliarden Menschen bilden. Überall auf der Welt, in den großen Emerging Markets, dominiert das Smartphone als preiswerte Alternative. Und damit steigt natürlich auch der Weltmarktanteil in diesem Segment überproportional. Und deshalb glaube ich auch, dass PC und Konsolen in ein paar Jahren ein rauschendes Comeback feiern werden. Stellen wir uns mal vor, die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern geht weiter so steil nach oben wie in den letzten 20 Jahren. Wann wird dann die Schwelle überschritten, bei der sich diese Menschen in der Mehrheit einen PC leisten können oder zumindest erst einmal eine Switch, Xbox, PlayStation? Und was wird dann passieren? Stellen wir uns mal kurz vor, über die nächsten 10 Jahre erwürben 800 Millionen chinesische und indische Haushalte nicht mobile Hardware. Hardware, die jedes Jahr mit ein paar Games gefüttert werden muss. Werden wir dann lesen, dass der Mobilmarkt stirbt? Antwort: ganz sicher werden wir das. Und es wird genauso wenig wahr sein. Es liegt also nicht notwendigerweise und sicher nicht nur an irgendwelchen Designfehlern oder naturgegebenen Genre-Restriktionen, wenn ein Marktsegment sich nicht paritätisch der allgemeinen Entwicklung gegenüber verhält. Geschmack spielt womöglich sogar eine untergeordnete Rolle bei der Wahl der Plattform. Für die meisten Menschen auf diesem Planeten ist das schlicht auch eine finanzielle Frage. Auch ich kann es mir nicht leisten, mir jedes Mal jede neue Plattformgeneration zuzulegen. Nun unterliegt jeder Mensch, was das Spielen angeht, einem begrenzten Budget von Zeit und meist eben auch Geld. Wenn ich mein Jahresbudget an Spielzeit, sagen wir 500 Stunden, für 200 Euro im Jahr bekomme, die ich sowohl zeitlich wie finanziell in nur 2 Spiele investiere, dann ist das für sehr viele Menschen ein besserer Tauschwert, als wenn ich 500 Euro in die 500 Stunden für, sagen wir, 12 Spiele investiere. Es ist also klar, dass sich für viele Menschen, vor allem Jüngere mit ohnehin knappem Budget, Multiplayer-Games eher anbieten als Singleplayer-Spiele, die nach einer genau bemessenen Spielzeit ihren Unterhaltungswert deutlich stärker einbüßen als Multiplayer-Games. Und die jüngere Generation ist nun mal im Games-Markt traditionell sehr stark. Jede Bewegung in dieser Zielgruppe wird sich in den Marktdaten nachweisen lassen. Man darf aber eben nicht übersehen, dass diese Entscheidung für das Multiplayer-Game einer Bedingung unterliegt. Für das geringere Budget muss mir auch der gleiche Spielspaß geboten werden. Und genau das ist eben längst nicht für alle Spieler der Fall. Denn wenn man dann mal so in den 30ern steckt, wird man schnell merken, dass die Sache mit der Hand-Auge-Koordination ein wenig nachlässt. Und das ist in sehr vielen aktuellen Online-Spielen sehr bald stark Spielspaß einschränkend. Ich spiele ja nicht gegen eine AI, die ich im Schwierigkeitsgrad runterregeln kann. Ich spiele gegen echte Menschen. Junge Menschen, die alle Sinne und Reaktionen noch auf 100% stehen haben. Irgendwann habe ich gegen die schlicht keine Chance mehr. Je älter ich also werde, desto weniger Spaß wird mir diese Art des Spielens machen. Zumal es auch gut sein kann, dass mein Zeitbudget etwa um dieselbe Zeit herum schrumpft. Beruf und Familie sind ohne Eingriff in das Entertainment-Zeitbudget meist nicht hinzukriegen. Statt 500 bleiben mir vielleicht nur noch 200 Stunden Spiel im Jahr. Und auf einmal finde ich mich nach einem stressigen Tag im Büro und Ärger mit dem Vorgesetzten, nebst anschließendem Abendessen mit streitenden Vierjährigen an meinem High-End-PC wieder. Den kann ich mir jetzt leisten und meine bessere Hälfte schaut heute Abend lieber eine Doku auf Netflix. Und ich frage mich, ob ich mir das jetzt noch antun möchte, mich gegenüber Menschen, die ich nur online kenne, dafür zu rechtfertigen, warum ich in den letzten 14 Tagen absolut keine Zeit für meine Overwatch-Community hatte. Und ob ich den Stress eines Shooters nicht vielleicht besser eintausche gegen die empathisch-melancholische Nachdenklichkeit einer Episode Life is Strange. Das, was für den einzelnen Menschen akut Spielspaß bedeutet, ändert sich mit der Zeit und den äußeren Umständen. Der Markt ist vielleicht das Klima der Spielindustrie, die persönliche Vorliebe des Spielers aber das lokale Wetter. Und selbst im heißesten Sommer ist es irgendwo auf dem Planeten sehr kalt. Die aktuelle Marktbewegung geht ohne Zweifel in Richtung Multiplayer-Games und dort in Richtung Battle-Royale-Shooter. Man geht aber kein allzu großes Risiko ein, wenn man vorhersagt, 2022, wahrscheinlich schon früher, werden wir uns über ganz andere Games unterhalten. Und das hängt eben möglicherweise viel mehr von der wirtschaftlichen Entwicklung in Süd- und Zentralasien ab, als von den Stimmungsschwankungen westlicher Teenager. Natürlich würde eine Explosion der Hardware-Unterstützung in China und Indien nicht bedeuten, dass hier die Menschen von Overwatch abfallen wie die Protestanten im 16. Jahrhundert von Rom. Der westliche PC-Markt würde nur im Weltmaßstab weniger beherrschend. Und das würde sich natürlich auch, und damit komme ich zum eigentlichen Thema, auf die Ästhetik der produzierten Spiele auswirken. Weniger westlich dominiert wären sie, weniger amerikanisch, was immer das im Einzelnen bedeutet. Während die Welt nämlich tatsächlich über die, wie ich hoffentlich dargelegt habe, alberne Frage diskutiert, ob das Singleplayer-Game stirbt, bekommt so gut wie keiner mit, dass sich die Games vor allem verändern, dass sie globaler werden, Einflüsse aus verschiedenen Kulturen übernehmen. Und auch das weiß ich nur daher, weil sie das immer getan haben und immer tun werden. Ich habe da ansonsten nicht deutlich mehr Insiderwissen als Sie, liebe Zuhörer. Was die von mir beklagten Headlines nämlich eint, ist eine vollständige Fixierung auf die Vermarktbarkeit von Games. Es geht nie um die Games selbst, ihre ästhetischen Gesetze. Jede dieser Überschriften behauptet die absolute, über Leben und Tod entscheidende Macht des Marktes über die Ästhetik der produzierten Games. Und hier irren sie, glücklicherweise und gründlich. Es sind nämlich nicht Singleplayer-Games, die sterben. Es hat sie immer gegeben und es wird sie immer geben. Es ist der aktuelle Markt für Singleplayer-Games, der stirbt. Genauso wie der T-Rex gestorben ist und als Haushuhn oder Strauß, tatsächlich seine nächsten lebenden Verwandten, weiterlebt. Der Markt stirbt eigentlich nur für die, die weiterhin vor allem auf genau die Games setzen, die man halt schon zuhauf gesehen hat. Die Umsätze schrumpfen. Und das kann in einer auf Wachstum orientierten Branche, in der die Investoren schnell nervös werden, tatsächlich zum Tod der Firma führen. Oder zumindest dazu, dass viele Firmen dann auf Multiplayer umschwenken, weil da gerade ein paar Leuchtturmprojekte viel Geld verdienen und es also in der Folge weniger Singleplayer-Spiele gibt. Wenn dem schrumpfenden Markt aber in typischer, wie eine Tradition gepflegter Überreaktion der Produzenten ein noch stärker schrumpfendes Angebot folgt, dann steigen die Absatzchancen für Singleplayer-Games wieder. Und auch darauf wird der Markt reagieren. Die Meldung vom Tod des Singleplayer-Games sorgt also dafür, dass es denen, die weiter solche Spiele machen, mittelfristig wieder besser geht. Wie ich anfangs schon angedeutet habe, die Todesmeldung wird mittel- bis langfristig zum Gegengift. Man muss darüber hinaus auch davon ausgehen, dass es vorwiegend große Produktionen sein werden, die eingestellt werden. Dem mittleren Entwickler bleibt oft nichts anderes übrig, als erstmal zu Ende zu entwickeln und zu veröffentlichen. Denn einen kompletten Produktionsstopp wird er häufig nicht überleben. Und die Kleinen sind sowieso Überzeugungstäter. Die machen so ein Game, weil es ihr Game ist, weil sie genau dieses Spiel machen wollen. Und hier steckt eines dieser kleinen Zahnrädchen, die man so gerne übersieht, die aber schon immer ein wichtiger Teil des Games-Marktes waren. Und ein noch wichtigeres jeder Innovation. Irgendwo sitzen jetzt die kleinen Studios mit 2 bis 4 Mitarbeitern und werkeln an neuen Methoden, neuen Narrativierungen, Games, die sie bei keinem AAA oder auch nur AA-Publisher jemals untergebracht hätten, weil die sie gar nicht verstünden oder am Markt platzieren könnten. Und sie werden einen Markt vorfinden, an dem sie es leichter haben, gesehen zu werden, denn so viele große Produktionen wie früher werden im Singleplayer-Bereich die Sonne nicht mehr verdunkeln. Irgendwo werkelt vielleicht heute schon eine Handvoll junger Menschen an einem klein gedachten Game, das groß werden wird, weil es so viel Neues bietet, weil es günstige Marktbedingungen vorfindet und weil es nicht mehr gegen Produktionswerte im dreistelligen Millionenbereich antreten muss. Man muss kein Prophet sein, um das vorherzusagen, denn diese Geschichte wiederholt sich offenbar immer wieder. Alle springen auf den Ich-Auch-Zug auf. Und nur die Überzeugungstäter bleiben zurück und haben endlich wieder freie Bahn zu tun und zu lassen, was sie wollen. Und weil sie Überzeugungstäter sind und eigentlich nur dadurch, werden ihre Games besser. Und nicht nur besser vermarktet. Und irgendwann dann, das ist wie ein Naturgesetz, ist eines dieser Games so gut, dass es der nächste Ich-Auch-Zug wird. Der König ist tot, lang lebe der König. Die nächste Revolution, darauf lege ich mich fest, wird kein Battle Royale sein. Ob es ein storybasiertes Game wird, keine Ahnung. Aber irgendwann sind auch die wieder dran. Wie sang der einst Wolfgang Ambros? Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.